Was sagt Ihnen Ostern? Diese Frage wurde wenige Wochen vor Ostern an einige willkürlich herausgegriffene Passanten einer deutschen Großstadt gestellt. Jeder konnte sich seinen Reim darauf machen, und zu schmunzeln gab es auch etwas, denn vier Antworten auf diese Fragen wurden zur Auswahl vorgegeben. Erstens: Ich denke bei Ostern an Ferien. Zweitens: Ich denke bei Ostern an Cholesterin. Dritte: Ich denke an die Auferstehung Jesu. Und die vierte Antwort: Langeweile mit der Familie. Im Internet hatte man die Möglichkeit, die eigene Antwort auch mitzuteilen. Ergebnisse: An Cholesterin dachten die wenigsten, dass Ostereier im Übermaß den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen, war für kaum jemanden der erste Gedanke. Ziemlich viele, jeweils etwa 15%, sagten, sie dächten an Ferien oder an eine Langeweile mit der Familie. Das können ja auch zwei Seiten derselben Medaille sein, Ferien und Langeweile. Vor allem, wenn es an Ferienort kein Fernsehen oder einen Internetzugang geben sollte. Und von Ferien reden an Ostern ziemlich viele. Sogar die Hauptstadt Berlin ist gar nicht regierbar in diesen Tagen, wurde uns berichtet. Vom ganzen Senat wäre nur ein einziges Mitglied in der Stadt geblieben, und ausgerechnet war das der Schulsenator, wo der sich doch am ehesten an die Schulferien halten könnte. Was sagt Ihnen Ostern? Mehr als 75% der Menschen, die auf diese Frage im Internet geantwortet hatten, sagen, sie denken bei diesem Fest an die Auferstehung Jesu, und die meisten wissen auch, dass jetzt Ostern ist. Wenn aber unsere Hoffnung sich auf dieses Leben beschränkt, dann ist es mit der Hoffnung nicht weit her. Der Apostel Paulus schärft uns das in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Korinth, seinen Lesern, mit großem Nachdruck ein, und um drei Themen kreist dieser Brief: Glaube, Liebe und Hoffnung. Und nicht aus Zufall stellt der Apostel in den vorhergehenden Kapiteln unserer Lesung nachher die Hoffnung an den Schluss, denn an ihr entscheidet sich alles. Deshalb verwendet Paulus alle erdenkliche Sorgfalt darauf, in den Zweifelnden der damaligen korinthischen Gemeinde den Glauben an die Auferstehung Jesu zu stärken. Das Bekenntnis zu seiner Auferstehung meint freilich nicht, dass er in dieses sterbliche Leben oder in ein anderes sterbliches Leben zurückgekehrt ist. Mit einer Seelenwanderung ist die Auferstehung nicht zu verwechseln, sondern Jesus wurde von Gott aufgenommen, angenommen und erhöht. Bei ihm ist er in das ewige Leben eingetreten. Die äußerste Niederlage hat sich in höchsten Triumph verwandelt. Ich lese uns jetzt den Predigttext aus 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58. Die Verwandlung der Gläubigen und der Sieg über den Tod. Das sage ich aber, liebe Brüder und Schwestern, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen das Unverwesliche, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit, und die Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Soweit der Bibeltext. Ich bin sicher, wir alle haben den Ostermorgen als große und gewaltige Erzählung erlebt und auch verinnerlicht. Paulus, der ja kein unmittelbarer Zeuge war, ist ebenso angerührt und hat dieses Ereignis auch als Basis seines Glaubens gesehen, besonders nachdem ihm Christus vor Damaskus erschienen war. Aber es ist nicht einfach die Erzählung, die Paulus hier uns vermitteln will, sondern er versucht, die ganzen Ereignisse theologisch und damit auch für die Zukunft der von ihm gegründeten Gemeinden praktisch als Muster und als geistlichen Rahmen aufzuarbeiten. Auferstehung ist für Paulus nicht einfach Wiederbelebung zum alten Leben. Das wäre ja auch eine merkwürdige Vorstellung. Bei Paulus in der Begeisterung seiner theologischen Mediation über Ostern, die in diesem Brief überliefert ist, finden sich ganz andere Töne. Auferstehung, so schreibt er, ist eine Verwandlung. Fleisch und Blut werden sich verwandeln in einen neuen Leib. Paulus spricht hier von einem Geheimnis, auch wenn diese Wendung sich nicht unmittelbar auf den Prozess der Auferstehung bezieht. Hier muss ich einen Einschub machen. Es zeigt die tiefe Menschlichkeit des Paulus und gleichzeitig auch die Wahrhaftigkeit unseres Textes, dass er sich gerade bei dem, was er unter Geheimnis versteht, geirrt hat. Er meinte, dass die universale Auferstehung der Toten unmittelbar bevorstünde, so nahe, dass einige Christen ohne Sterben unmittelbar vom Leben in den Zustand der Auferstehungsherrlichkeit übergehen würden. In dem, was die Theologen Naherwartung nennen, hat er sich geirrt. Wie alle anderen nach ihm blickt der Apostel aus dieser, der vorletzten Welt, auf die Auferstehung. Und dennoch hindern diese theologischen Spitzfindigkeiten und Verwerfungen Millionen von Christen in der ganzen Ökumene der ganzen Welt nicht daran, an Ostern und auch am Ostermontag in lauten Osterjubel auszubrechen. Ihrem Glauben verleihen sie durch Gesang, Gebet, Feierlichkeit und hörbar und sichtbaren Ausdruck. Christus, er ist wahrhaftig auferstanden, so haben wir das vorhin bekannt. Und deswegen erwarten alle Glaubenden eine allgemeine und umfassende Auferstehung der Toten. Keine Wiederbelebung, keine Wiederholung des Alten und Erstarrten, sondern Gottes Reich, in dem alles verwandelt wird. Und Paulus spricht von dieser Verwandlung jetzt im zeitlichen Abstand, im unmittelbaren Vergleich, in den denkbar stärksten Gegensätzen. Fleisch und Blut gegenüber dem Reich Gottes, Verweslichkeit gegenüber Unverweslichkeit, Sterbliches gegenüber Lebendigem, Sünde gegenüber Gnade und zuletzt Tod gegenüber dem Sieg des Lebens. Ich bin überzeugt, genau an diesem Punkt versteckt sich die Faszination, welche die Geschichte der Auferstehung und das theologische Nachdenken darüber schon seit langem auslösen. Christlicher Glaube hat sich stets durch zwei Merkmale ausgezeichnet. Zum einen durch eine nüchterne Sicht auf die Dinge und Verhältnisse des Lebens und der Welt. Zum anderen durch eine Begeisterung, einen Enthusiasmus, der sich über die Verhältnisse der Welt hinwegsetzt. Korinth war, in unserer heutigen Sprache ausgedrückt, eine Multikulti-Stadt. Manche der Kulturen und Kulte harmonierten, andere konkurrierten und noch andere waren verfeindet. Viele Leute pickten sich aber aus den verschiedenen Kulturen und Kulten das heraus, was ihnen zusagte. Am Ende wussten sie nicht mehr oft, woher sie kamen, wo sie waren und wohin sie gingen. Auch in der damaligen christlichen Gemeinde gab es solche Orientierungslose. Zwar suchten sie nach Orientierung, fanden sie aber nicht, weil sie sich nicht entscheiden, nicht festlegen konnten oder wollten. Lieber aus diesem oder jenem Kult das eine oder andere übernehmen oder beibehalten wollen. Zum Beispiel der ägyptische Isis-Kult, die Vorstellung, die Göttin könnte den leiblichen Tod überwinden und würde den mumifizierten Leichnam neu beleben. Diese Vorstellung war sehr beliebt und sie hatte doch auch etwas sehr Tröstliches für die Lebenden. Als Paulus in Korinth den auferstandenen Christus predigte, fiel seine Predigt auf diesen Hintergrund und wurde dadurch auch missverstanden. Und dieses Missverständnis wollte, ja, musste Paulus ausräumen. Wie, das wusste er noch nicht so genau. Er war da eher ein Fragender als ein Wissender. Aber er musste Stellung beziehen, wenn er die Fragen der Christen aus Korinth beantwortete. Und am Ende des Briefes sollte die Antwort stehen, wie der Tod am Ende des Lebens steht. Am Ende, das heißt auch am Ziel. Und dann nichts mehr, wie die jüdischen Sadduzäer lehrten. Wiederbelebung der toten Körper, wie die Ägypter glauben. Oder unvorstellbar anders. Er wusste es selbst nicht. Auch die vielen Bücher in der Bibliothek, er war damals ja in Ephesus, halfen ihm nicht weiter, verwirrten ihn eher. Trotzdem war es gut zu wissen, was andere und wie andere dachten und glaubten. Er fand dann wenigstens heraus, was und wie er nicht denken und glauben konnte, was und wie Christen nicht denken und glauben sollten. Aber woran konnte er, woran wollte er seine Antwort ausrichten? Immerhin predigten die Pharisäer eine Auferstehung der Toten oder einen Neuanfang nach dem Tod. Das im Hebräischen benutzte Wort konnte beides meinen. War vielleicht ein Ansatz, aber weg von all diesen theologischen Überlegungen. Wir brauchen starke Bilder, starke Texte, starke Lieder, starke Klänge gegen den Zerfall, die Verwesung, die anonymen Gräber, die allgemeine Sterblichkeit, den schleichenden Tod. Wir brauchen dringend den Auferstehungsklänge, die Auferstehungstexte, und das Osterlachen, die Auferstehungssonne über den Gräbern, den Posaunenklang am Ostermorgen auf dem Friedhof ganz in der Nähe, der kleinen Gräber, auf denen sich die Windrädchen drehen und die Menschen am traurigsten sind. Wie sollen wir es aushalten, wenn wir dieser Wirklichkeit nichts, aber auch gar nichts entgegensetzen können? Warum so zaghaft? Warum kommen die dunklen Bilder uns so viel schneller vor Augen als das Licht der Auferstehung? Warum dürfen die schrillen Töne und das tödliche Schweigen sich verbreiten, ohne dass wir auch nur ein Wort, und sei es noch so leise und zaghaft, einen zarten Klang, einen einzigen tröstlichen Ton der Hoffnung dagegen setzen? Deshalb ist der Apostel hier so engagiert. Deshalb entscheidet sich für ihn an der Frage der Auferstehung alles. Weil wir Menschen die Auferstehungshoffnung brauchen, mitten in unserem Alltag. Osterspuren, Bilder, Klänge, Trost, Unverweslichkeit, Verwandlung, Auferstehung. Und die Gewissheit darüber, wer am Ende ganz am Ende den Sieg behält. Ob es eine Liebe gibt, die stärker als der Tod ist. Und davon ist der Apostel überzeugt. Und so hören wir am Grab die Worte: Was ist der Mensch? Viel mehr, als wir vor Augen haben und begreifen können. Jesus war ein Mensch. Darum hoffen wir auf Gott, auf Liebe, die das Sterben erträgt. Wir vertrauen seinem Wort. Siehe, ich mache alles neu. Christus hat den Tod erlitten und zugleich überwunden. Er ist der Erstling aller, die entschlafen. Weil er auferstanden ist, werden wir alle auferstehen und verwandelt werden. Und noch einmal zur Wiederholung: Das Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Und plötzlich im Schall der letzten Posaune, dann ist der Tod verschlungen von Sieg. Der Tod hat seinen Stachel, seine endgültige Macht verloren. Und der Tod hat seine Zugriffsmöglichkeit eingebüßt durch den Zusammenhang von Sünde, Gesetz und Tod. Und dieser Zusammenhang ist durchbrochen worden durch Christi Sieg, durch die Liebe, mit der er uns gerecht macht. Am Ende ist der Tod ganz und gar völlig besiegt. Nicht durch unsere Kraft oder unser Dazutun, denn wir selbst können das Reich Gottes nicht ererben. Auch nicht als Verwesliche die Unverweslichkeit ererben. Das kann nur Gott an uns tun. Und das wird er tun. Er wird uns überkleiden mit dem Himmelsgewand der Auferstehung, uns einen Auferstehungsleib schenken. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es wird gesät verweslich, wird aufstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird aufstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Und es wird gesät ein natürlicher Leib und wird aufstehen ein geistlicher Reich in himmlischem Bild. Wie genau das aussehen wird, das dürfen wir getrost Gott überlassen. Wir werden auferstehen mit aller Würde und allem Ansehen, das Gott seinen Geschöpfen von Anfang an verliehen hat. Wir werden leibhaftig als Menschen erkennbar sein in unserer Identität und in unserer Beziehungsfähigkeit. Und ganz am Ende wird Gott alles in allem sein, in seinem ganzen Beziehungsreichtum. Und nichts, aber auch gar nichts kann uns dann jemals mehr von ihm trennen. Und jetzt der Sprung zurück. Diese Hoffnung gibt unserer Gegenwart heute schon Sinn und Ziel. Jetzt schon ist unsere Gegenwart von diesem Glauben geprägt, von diesem Geist bestimmt. Jetzt schon ist die Liebe des auferstandenen Gottes in unser Herz gegossen. Jetzt schon hat die Liebe gewonnen. Gott sei Dank, dass das so ist. Und deshalb ist heute schon keine Liebesmüh vergeblich. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Deshalb können wir heute schon Osterspuren entdecken und selbst auch die Liebe dessen in die Welt tragen, der uns in Ewigkeit liebt. Deshalb können wir fest und unerschütterlich sein, wenigstens immer wieder, und uns gegenseitig ermutigen, wenn die Knie weich werden, können bestärken gegen die wiederkehrenden Zweifeln und Fragen. Die Auferstehung Christi bestimmt heute schon unsere Gegenwart. Und deshalb ist unsere Gegenwart immer wieder von tiefem Dank erfüllt. Und gleichzeitig sollen wir uns ermahnen zur Festigkeit und Unerschütterlichkeit. Ganz einfach zur Alltagsarbeit, nach seinem Willen, in seiner Liebe. Deshalb sollen wir für den Nächsten alles geben und alles hoffen. Und manchmal kommt uns dabei ein Danklied über die Lippen, manchmal sogar ein Triumphlied gegen den Tod, ein Osterlachen, Halleluja. Johannes Brahms hat es wunderbar, ja einzigartig vertont in seinem deutschen Requiem. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Schöner und jubelnder kann man den Sieg der Liebe über den Tod kaum ausdrücken. Auch wenn wir noch in unserer Sterblichkeit leben, werden wir schon jetzt gestärkt durch die Wirklichkeit des neuen Lebens. Der allgegenwärtige Tod wird nicht das letzte Wort behalten. Seine Fratze wird nicht das letzte Bild sein. Der Schrei des Todes wird nicht der letzte Ton sein, bevor die Totenstille sich verbreitet. Christus ist auferstanden. Gegen alle Todesmächte. Seine Liebe behält den Sieg. Seine Liebe wird das letzte und erste Bild sein. Sein Engel steht schon am Grab und weist uns den Weg ins Licht. Ja, seine Ewigkeit wird in Schönheit, Geborgenheit und Liebe alles übertreffen, alles, was menschlich vorstellbar ist. Er wird das letzte Wort haben, den letzten Ton angeben, den göttlichen Klang in unsere Herzen spielen. In der heutigen Zeit hören wir jeden Tag von Terrorismus, Fanatismus, maßloser Rachsucht, gigantischer Gewalttätigkeit. Solche Erscheinungen sind scheinbar unbesiegbar und unsterblich. Und genau in diesem Zusammenhang hat der Korintherbrief uns etwas zu sagen. Dieser Text verkündet, dass wir Menschen für Verwandlung vorgesehen sind, wie es heißt, wir werden alle verwandelt werden und das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Das heißt aber doch, alle Bösartigkeit, die in uns Menschen vorkommt, ist ebenfalls begrenzt. Nichts, was in uns Menschen vorkommt, ist ewig an sich. Die Bibel betont, dass Gott allein unvergänglich ist. Alles, was nicht Gott ist, ist sterblich und verweslich. Auch Dinge wie Hass, Gewalttätigkeit und Fanatismus sind sterblich und verweslich. Denn allein Gott ist unsterblich und Gott ist mächtiger als alles andere, wie er in Jesus Christus am Ostermorgen bewiesen hat. Unser Bibeltext verkündet, der Tod und alles, was mit dem Tod zusammenhängt, wird vom Leben verschlungen. Deswegen hat der Tod keinen Stachel mehr. Auch die Angst vor den bösen Geistern der Verstorbenen ist ein Stachel des Todes unter Menschen, die keinen Osterglauben kennen. Und wenn Paulus es geschafft hat, uns mit diesen gewaltigen Gegensätzen zu beeindrucken, wenn Gott selbst uns durch seinen Geist uns den Glauben an das Leben eingehaucht hat, wenn Jesus Christus selbst durch seine Liebe unser persönlicher Herr und Meister geworden ist, dann können wir getrost allem, was uns das Leben noch bereithält, entgegensehen. Denn nichts und niemand und erst recht keine Macht dieser Welt kann uns aus Gottes Hand reißen. Amen.